Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Und ich bin Mandy Schielke. Willkommen. Die besinnliche Zeit steht an und die Zeit für lange Abende ist schon da. Zu Hause, bei Freunden, der Familie. Eine gute Ausgangsbasis, um gemeinsam an einen Tisch zu kommen. In dieser Echtzeitfolge geht's um Tischkultur. Lasst uns gemeinsam essen. So unsere Überschrift heute.
Kommt zu Tisch, ihr seid geladen.
Zu Tisch beim Essen.
Heute ist ein trauriger Tag, deshalb gibt es etwas, was man macht, wenn man traurig ist. Und zwar Sepia-Tagliatelle in einer Thunfisch-Sahnesoße.
Als ich damit anfing, scharfe Soßen herzustellen, kannte ich nicht viele Leute aus der Chili-Szene. Doch dann ging ich auf mein erstes Chili-Festival und ich habe dort so viele Soßen verkauft wie noch nie. Und dort habe ich auch viele Leute aus der Szene kennengelernt.
In Gemeinschaft esse ich langsamer. Ich stopfe nichts in mich rein, gedankenlos. Ich teile, ich unterhalte mich da.
Erstmal essen. Erstmal essen. Ein Thema, viele Facetten. Wie immer schauen wir uns hier in der Echtzeit ein Thema, ein Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven an. Und heute geht's um die gemeinsame Mahlzeit. Wieso Speisen in Gesellschaft nicht nur beruhigend und anregend zugleich, sondern auch gesund sein kann, ist ein Thema. Aber auch die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Essen, jedenfalls in diesem Teil der Erde, eine hochindividualisierte, mitunter wie eine Biologie- oder Chemiestunde anmutende Tätigkeit geworden ist, interessiert uns. Es geht um die Liebe zu scharfem Essen und vor allem um Genuss. Mit der Kulturwissenschaftlerin und Power-Gastgeberin Elisabeth Bronfen kochen wir gleich Soul Food, das richtige Essen, passend zur Stimmungslage. Zu Tisch bitte. Bei uns wird heute gemeinsam gegessen. Die Umstände dafür scheinen ideal. Es ist kalt und den halben Tag stockfinster. Eine perfekte Zeit also, um das Leben nach drinnen zu verlagern, gut zu kochen und vor allem sich nette Leute einzuladen, mit denen man dann alles aufessen kann. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen geht da seit Jahren mit sehr gutem Beispiel voran. Sie gilt als legendäre Gastgeberin und schreibt auch eigene Kochbücher. Gerade ist wieder eins erschienen, Kochen nach Laune, meine Stimmungsküche. Und meine Kollegin Tanja Runo hat sich das Buch angeschaut und tatsächlich mit Frau Bronfen daraus gekocht. Hallo Tanja.
Hi Mandy.
Noch ein Kochbuch mehr auf dieser Welt, vielleicht zuerst ein Wort dazu. Ist es tatsächlich eine Bereicherung?
Also ich finde schon. Es ist auf den ersten Blick ein sehr originelles Kochbuch, weil Elisabeth Bronfen die Gerichte nicht nach Jahreszeiten ordnet oder nach Gängen, wie so oft, sondern nach Stimmungen. Also wie ist die Köchin drauf, die Gäste, was können die brauchen und wie gehen am Ende alle glücklich raus? Darum würde ich sagen, geht's.
Achtsames Kochen könnte man es vielleicht doch überschreiben. Aber na gut, man könnte auch sagen, darum geht's letztlich immer, wenn man für Leute kochen will.
Ja, stimmt natürlich schon, aber manchmal gerät das doch ein bisschen aus dem Fokus, glaube ich. Und Essen kann ja ganz unterschiedliche Funktionen haben. Also man ist schlapp und will sich stärken oder man war draußen unterwegs und will sich aufwärmen oder man möchte Freunden was Gutes tun. Und bewusst essen, das heißt ja heute meistens, alles in seine Bestandteile zu zerlegen und zu sagen, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Protein, wie viel Mandeln müssen noch rein, damit ich später kein Alzheimer bekomme. Aber eine Mahlzeit kann ja auch emotional nahrhaft sein und das mal so richtig auszustellen, das fand ich interessant.
Ja, das klingt total schön. Aber auch, muss ich sagen, ein bisschen abstrakt. Was habt ihr denn da bei ihr in Zürich gekocht, als du sie zu Hause besucht hast?
Ja, ich war natürlich auch total gespannt, als ich da ankam. Es war ein kalter, verregneter Vormittag. Wir haben uns in ihrer Züricher Wohnung getroffen zur Mittagessenszeit. Und sie hat mir dann eröffnet, welches Rezept aus ihrem Buch sie für uns ausgewählt hat und warum.
Heute ist ein trauriger Tag, es ist grau draußen, es ist windig, es könnte sogar ein Sturm kommen. Deshalb gibt es etwas, was man macht, wenn man traurig ist, also finde ich, weil es einem dann Glück spendet. Und zwar Sepia-Tagliatelle, man könnte auch andere Linguine nehmen, in einer Thunfisch-Sahnesoße mit Chili Crisp. Und das heißt, man hat diese dunklen Nudeln, dann diese hellere Soße. Die Sahne macht aber immer glücklich. Der Chili Crisp gibt sozusagen eine Schärfe, die einem dann wieder Vitalität gibt. Und Pasta ist ja grundsätzlich etwas, was man immer essen kann, finde ich. Aber vor allem, wenn man irgendwie die Trübsal verjagen möchte, ist sie besonders passend.
Ja, wie Frau Bronfen da so spricht, da kriege ich gleich Appetit und würde ihr sofort zustimmen, dass die Sahne irgendwie immer voll gut ist im Essen. Also Sahne und Pasta gegen Winterblues. Nach Diätküche klingt das nicht gerade.
Nee, ist es bestimmt nicht. Es ist auch nicht vegan und nur bedingt für Vegetarier geeignet. Dafür war es ein sehr unkompliziertes Gericht. Pasta eben mit einer cremigen Thunfischsoße, Kapern, Zitrone und Dill. Ja, wahrscheinlich wollte sie mich am Ende aber auch in der Küche nicht überfordern.
Sind Sie jemand, der gut andere Leute zum Kochen in der Küche haben kann oder worauf muss ich mich einstellen?
Also ich bin in der Küche eher tyrannisch. Das heißt, wenn ich sehr gehorsame Sous-Chefs habe, dürfen die durchaus auch mitmachen, aber sie dürfen nicht irgendwie eigenständig Ideen entwickeln. Also ich habe eine sehr klare Vorstellung, was passieren muss. Und wenn man mich dann stört in dem, was passieren muss, werde ich streng.
Erfrischend ehrlich, Frau Bronfen da. Ich hoffe, es ist nicht zum Eklat gekommen.
Nee, natürlich nicht. Also ich kann mich da schon benehmen, wenn es sein muss. Ich habe auch im Wesentlichen sehr viel gerührt.
Und eigentlich hat sie gekocht?
Naja, ich habe mich bemüht, so gut wie möglich zuzuarbeiten, würde ich sagen.
Jetzt dürfen Sie noch mal ein bisschen rühren, wenn Sie möchten.
Mhm, okay. So, jetzt brutzelt das. Jetzt riecht das auch schon richtig gut. Oh, jetzt kriege ich noch mehr Hunger.
Und wie heißt das Kapitel, in dem dieses Gericht aufgeführt ist?
Ja, das heißt ein Mittel gegen Trübsal. Das Gegenstück dazu ist aus Freude kochen. Da geht es dann darum, wie man die positive Stimmung noch auf die Spitze treiben kann.
Ah, wie geht das?
Ja, interessanterweise benutzt sie da oft ähnliche Zutaten wie bei der Küche gegen Traurigkeit. Beispiel dunkle Schokolade. Weil sie sagt, wer glücklich und aufgedreht ist, der will im Grunde ja auch Glück teilen und verbreiten, ist aber viel rastloser dabei als so ein melancholischer Koch. Da muss also alles ein bisschen schneller gehen. Sie empfiehlt zum Beispiel, diese japanischen Dumpling-Teigblätter zu kaufen und einfach nur eine sehr leckere Füllung zu machen, zum Beispiel jetzt aus roter Beete und Ziegenkäse, und die in der Pfanne von einer Seite scharf anzubraten. Dann hat man das Krosse und auf der anderen Seite das Weiche und transportiert auch so ein bisschen Lebenslust. Und für die Melancholiker wäre es dann eher vielleicht eine Hühnersuppe, wo man nur stundenlang rühren kann und seine Trauer da so einarbeitet und im Idealfall in etwas Stärkendes verwandelt. Und insgesamt sind es 6 solcher Gegensatzpaare, die sie herausdestilliert und mit Rezepten bestückt.
Okay, also es ging um Freude und Trübsal. Was gab's noch?
Es gibt noch viel Zeit, wenig Zeit zum Beispiel. Da gibt es die Regel aus, niemals gegen die Zeit kochen. Also lieber was Einfaches als den ganzen Abend Stress für alle. Oder worauf schaue ich heute? Mehr auf mich, meine eigenen Gelüste und Bedürfnisse? Oder will ich vor allem vor meinem Gast gut dastehen? Und was bedeutet das? Also will ich den fertig machen mit meinen Kochkünsten oder um den Finger wickeln? Und dann ist vielleicht ein ganz einfacher Pilzsalat mit einem sehr subtilen Zitrusdressing und vielen aromatischen Nuancen besser geeignet.
Es hängt nun sehr davon ab, welche Stimmung man erzeugen will. Also zum Beispiel, wenn man Leute beeindrucken will, und das kann ja alles von einer Liebesgeschichte sein bis zu einem Mitarbeiter oder einem Chef, den man gar nicht mag und deshalb wirklich beeindrucken will, um zu sagen, seht ihr, ich kann das. Oder auch eine Mutter, die einem immer gesagt hat, du kannst ja gar nicht richtig kochen, dass man da wirklich zeigt, schau mal.
Und jetzt mache ich's,
vor allem die Schwiegermutter, die muss jetzt wirklich also beschämt werden durch das, was ich hier alles auftischen kann. Also das wäre so eine Möglichkeit. Eine andere, wenn es jetzt eine sehr subtile Liebesgeschichte ist, dann würde ich eher was Raffiniertes wählen, wo ich mich durchaus auch in meiner Kochkunst zeigen kann, aber was jetzt nicht so kompliziert ist, dass es den Rest übertönt.
Ja, finde ich total interessant. Ich denke dann gleich daran, dass es natürlich auch irgendwas sein muss, was man dann irgendwie gut essen kann und was sich dann nicht so verheddert oder mit so ganz viel Rucola, was dann irgendwie hängt. Und
wo
dann,
es peinlich wird.
Ja, und dann so eine Liebesanbahnung vielleicht im Wege stehen könnte.
Oder auf den Zähnen hängen bleibt. Das ist ja auch mal fies.
Ja, das ist dann auch mit der Schwiegermutter vielleicht nicht so geeignet. Aber alles, was Frau Bronfen da so erzählt, das hört sich ja sehr gut an. Ich kann es gut nachvollziehen. Und gleichzeitig klingt es auch sehr, ja, verkopft, theoretisch. Vielleicht auch so viele Gedanken, die man sich da macht, bevor man Gäste einlädt. Ich beschränke mich meistens darauf, sicherzustellen, dass ich genug von allem habe. Das wäre sozusagen dann nochmal die nächste Stufe. Also ist das Ganze eher so eine intellektuelle Abhandlung und nicht so viel Kochbuch?
Ja, es ist wirklich beides, würde ich sagen. Es gibt diese Rezeptsammlung, die ist ganz klar für die Praxis gedacht. Aber klar ist hier auch die Kulturwissenschaftlerin am Werk mit ihren sehr grundsätzlichen Fragen. Und es ist ganz klar auch ein Lesebuch. Also zum Beispiel hat es gar keine Abbildung, was ja für ein Kochbuch sehr untypisch ist. Aber es ist eben zugleich auch ein sehr sinnliches Buch, das einfach die Fantasie anregt, finde ich. Weil Elisabeth Bronfen eben eine ist, die mit Texten zaubern kann. Also mit Texten und mit Butter und Sahne.
Ja, das ist ja auch total sowas wie ein Zaubertrank. Diese ganze Vorstellung, dass man bestimmte Zutaten zusammenrührt, um Leute von Trübsal zu befreien oder ihre Liebe zu entfachen. Das ist ja klassisches magisches Repertoire.
Ja, absolut. Das ist es. Magie, Heilkunst, die antike Vier-Säfte-Lehre. Das kommt da alles zusammen, wird zusammengerührt, könnte man sagen. Zum Glück mit der nötigen Prise Humor aber auch. Und das macht es dann sehr, sehr vergnüglich auch einfach als Lektüre.
Und praktisch gesehen, das heißt, du bist jetzt auch kulinarisch geheilt bei ihr rausgegangen nach eurem Kochexperiment und warst besser drauf als zuvor?
Ja, also definitiv glücklicher, als ich da nass und hungrig angekommen bin. Also ganz sicher, ja.
Bin jetzt aber gespannt, was Sie sagen.
Ja, ich finde es gar nicht so leicht zu essen. Muss man geübt sein im Umdrehen.
Ja. Mhm. Die Säure stimmt, die Schärfe stimmt und die Sahne. Es ist halt jetzt einfach so was Buttriges geworden. Einfach jetzt jede Nudel.
Lecker.
Und das hat doch eigentlich auch was Frisches.
Ja, diese Zitrone kommt super gut durch. Also, wärmt, beruhigt, aber weckt auch ein bisschen auf. Lecker.
Also Experiment geglückt, könnte man sagen. Und es bestärkt auch nochmal den Gedanken von vorhin. Es geht dann auch darum, das Ganze irgendwie auch noch ordentlich und vielleicht sogar stilvoll essen zu können. Tanja, jetzt Hand aufs Herz. Wird dieses neue Kochbuch von Elisabeth Bronfen ein Alltagsbegleiter für dich?
Also ich habe tatsächlich schon einiges zu Hause nachgekocht und werde sicher auch noch ein bisschen was ausprobieren. Vielleicht auch meine eigene Rezeptsammlung nochmal anschauen und neu ordnen. Vor allem möchte ich aber jetzt häufiger Leute zum Essen einladen. Das hat dieses Buch auf jeden Fall bei mir bewirkt. Ich bin ehrlich gesagt jemand, die dazu neigt, sich bei solchen Gelegenheiten zu viel Stress zu machen. Und vielleicht lasse ich mich da auch ein bisschen von Elisabeth Bronfens Pragmatismus anstecken und schalte mal einen Gang runter. Und das könnte auch eine Bereicherung, glaube ich, für mich sein.
Man kocht ja für andere Leute, weil man mit ihnen reden will, weil man mit ihnen zusammen sein will. Deshalb sollte man die Zeit, die man in der Küche verbringt, so weit wie möglich reduzieren.
Ja, vielleicht auch ein schönes Plädoyer mit Blick auf die demnächst anstehenden Weihnachtsessen. Danke, Tanja, dass du dich auf den Weg gemacht hast und diese schönen Kocheindrücke mitgebracht hast. Tanja Runow, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben gesprochen über das Buch Kochen nach Laune, meine Stimmungsküche von Elisabeth Bronfen. Ein sehr schön gestaltetes Buch, wie wir eben gehört haben, und vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk. Wir feiern das gemeinsame Essen hier in der Echtzeit. Eben haben wir von der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen schon gehört, wie stimmungsaufhellend eine Prise Chili sein kann. Chiliflocken sind in der Rezeptflut in den sozialen Medien gerade so etwas wie ein Topping-Must-Have. Und auch deswegen hören wir jetzt von jemandem, der sich mit Chili bestens auskennt. Justin King ist Chili-Soßenmacher und er liebt es scharf. Meine Kollegin Margarete Wohlan, die scharfem Essen gegenüber eher skeptisch ist, hat das neugierig gemacht. Und so hat sie sich mit dem Chili-Koch in der Großküche eines Berliner Industriegebiets verabredet.
Guten Tag, ich bin Justin. Ich bin die Verkäuferin von Not That Spicy, eine award-winning Chili-Sauce Company. I can't say that in German.
Justin King ist Engländer, lebt seit mehr als 10 Jahren in Berlin. Und was er nicht auf Deutsch sagen kann, ist, dass sein kleines Unternehmen, was er Not That Spicy genannt hat, preisgekrönt für Chili-Soßen ist. Und darauf ist er mächtig stolz.
I'm a software developer by trade, and so I.
Ich bin Softwareentwickler und liebe scharfes Essen. Als ich nach Deutschland kam, gab es nicht viele Orte, an denen man scharf essen konnte. Wenn man scharf bestellte, bekam man mild oder leicht gewürzt, auf keinen Fall aber richtig scharf. Damals konnte ich auch auf Anhieb keine Chilischoten oder scharfe Soßen kaufen. Deshalb dachte ich, ich mache meine eigenen Soßen. So fing es an, obwohl es damals eher als Scherz gedacht war.
Inzwischen reicht sein Repertoire von Chili-Honig oder Chili-Ahornsirup bis zu Chili-Olivenöl. Mit einem großen elektrischen Rührstab arbeitet der 53-Jährige mit Vollbart und lachenden Augen bei unserem Treffen an seiner selbstgemachten Hot Cranberry Cracker Sauce. Eine Art Preiselbeerensoße, die gut zu Fleisch passt, einem Gänsebraten zu Weihnachten etwa.
Ich bereite gerade größere Mengen von jeweils 300 bis 400 Milliliter Flaschen und zusätzlich etwa 50 bis 60 Flaschen à 250 Milliliter zu. Das ergibt insgesamt ungefähr 60 Liter. Die Zubereitung kann etwa 12 Stunden dauern. Die Schritte sind nicht besonders schwierig, sie brauchen nur sehr lange.
Wenn Justin über Chili spricht, ist er kaum zu stoppen. Er brennt dafür. Jemanden wie mich, die scharfes Essen so gar nicht mag, fasziniert das. Die Frage, die ich ihm stelle, liegt deshalb auf der Hand.
Tell me, I mean, how does it come your love for spiced stuff and especially chili?
Okay, so very quickly, my first memory of chili was putting something on a pizza.
Meine erste Chili-Erfahrung war, als ich in Kanada eine Pizza gegessen habe, die mit Chiliflocken bedeckt war. Da merkte ich, dass es mir nichts ausmachte, Chili zu essen. Und dann, in der Schule, hatte ich einen Freund aus Malaysia, der scharfes Essen liebte. Durch ihn erkannte ich, dass ich scharfes Essen auch mochte, dass mir das Brennen nichts ausmachte. Das Brennen macht sogar Spaß. Es ist nichts Schlimmes. Es zeigt, dass deine Sinne funktionieren. Es ist wirklich angenehm, wenn man nach dem Essen einer scharfen Soße oder eines scharfen Gerichts noch 5 Minuten später ein brennendes Gefühl im Mund hat. Genau das ist der Genuss, dass es brennt.
That's the fun part. That's the enjoyment of that it's burning. Now I'll try.
Justin hebt einen 60-Liter-Topf mit dem Chili-Honig und füllt ihn in Dutzende vor ihm stehende kleine Flaschen. Eine Arbeit, die ihm muskulöse Arme eingebracht hat. Jede freie Minute verbringt er entweder damit, seinen Vorrat aufzufüllen oder sich neue Chili-Kombinationen auszudenken. Damit ist er nicht allein. Es gibt eine Chili-Community in Berlin, mit der er sich austauscht und die für ihn wichtig ist.
Als ich damit anfing, scharfe Soßen herzustellen, kannte ich nicht viele Leute aus der Chili-Szene. Doch dann ging ich auf mein erstes Chili-Festival und ich habe dort so viele Soßen verkauft wie noch nie. Bis 23 Uhr ging das. Und dort habe ich auch viele Leute aus der Szene kennengelernt. Wir alle lieben es, scharf zu essen. Jeder hat seine eigene Methode, sie zuzubereiten. Das gefällt mir. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo wir jeden fragen können. Weiß jemand, wo man an Sache X, Sache Y, Sache Z oder an bestimmte Kartons kommt? Oder braucht jemand eine Küche?
Does anyone know how to get thing X, thing Y, thing Z or boxes or I need a kitchen? I'll come round here
and it's right there. Weil er so davon schwärmt, besuche ich Justin ein paar Wochen später auf einem Chili-Fest in Berlin. Viele drängen sich an seinen Stand. Er hat Probiergläser aufgestellt und ist mit seiner Schürze, die mit roten Chilis bedruckt ist, in seinem Element. Gut scharf, erzählt er, bedeutet nicht zu scharf. Denn nur das richtige Maß an Schärfe kitzelt die Note des jeweiligen Gerichts heraus. Und das ist ihm wichtig.
Ich versuche, den Geschmack des Gemüses oder der Früchte in den Soßen in den Vordergrund zu stellen. Wenn ich es übertreibe, schmeckt das, was ich esse, nur noch scharf. Ich kenne also meine Grenzen. Außerdem bin ich erwachsen genug, um zu sagen, weißt du was, ich muss mich nicht mehr beweisen.
Scharfes Essen als Beweis für Robustheit und Resilienz. Muss ja auch gar nicht sein. Besser ist es da, sich auf den Genuss und den guten Geschmack zu konzentrieren. Und das geht natürlich am besten, wenn die Schärfe nicht alles überlagert. Zu Tisch bitte. Wir kümmern uns in dieser Echtzeitausgabe um Ihr und unser leibliches Wohl. Wir haben von passenden Gerichten zur Stimmungslage gehört und von der Liebe zu scharfem Essen. Jetzt will ich mit meiner Kollegin und Gastroexpertin Tina Hüttel darüber sprechen, wie es uns gelingen kann, wieder häufiger in Gesellschaft an einen Tisch zu kommen und gemeinsam zu essen. Hallo Tina. Hast du heute schon gemeinsam mit der Familie oder Kollegen gegessen oder einen Kaffee getrunken?
Nein, das war entschieden zu früh heute. In der Morgenstunde habe ich zwar Frühstück gemacht für meine Kinder, wir sind eine Müsli-Familie, aber dann war ich aus dem Haus und so fiel das Mittagessen aus und jetzt bin ich hier.
Mehr gemeinsam essen. Ist es denn tatsächlich so, dass wir jedenfalls hierzulande weniger in Gemeinschaft, sondern häufiger allein essen? Also im Vergleich beispielsweise zu vor 10 oder 20 Jahren?
Ja, das ist definitiv so. Das zeigen auch alle Studien. Da gibt es kürzlich eine größere von Nestlé. Wir haben es, wenn es ums Essen geht, mit einer Entstrukturierung wirklich zu tun. Ja? Also nur noch 52% achten heute überhaupt auf feste Essenszeiten. 2009 zum Vergleich waren es immerhin noch 62%. Und ich habe es ja gerade schon selber erwähnt, vor allem das Mittagessen löst sich sozusagen auf, weil ja diese verpflichtenden Regeln und Normen, die es da früher in der Familie gab, die lösen sich einfach mehr und mehr auf. Wir leben individueller, weniger streng ritualisiert, könnte ich auch sagen.
Ja, mittags ist ja auch fast niemand mehr zu Hause. Gibt es denn auch Gründe, die in unserem Essen selber liegen? Also, dass wir mehr Fastfood essen, die ganze To-Go-Kultur oder auch individuelle Diäten, wo dann jeder sein Spezialessen zubereitet und isst?
Eigentlich sind es drei Bereiche, sozusagen drei Gründe. Ja, zum einen haben wir einen Großtrend der Individualisierung, was ich gerade schon eben angedeutet habe. Und da ist halt jeder irgendwo spezieller geworden. Der eine geht zum Sport, trackt seinen Kalorienbedarf, wird eben bei der Ernährung entsprechend komplizierter, will dann nur Low Carb oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen oder milchfrei, fettreduziert. Und der andere, das zahlt so ein bisschen auf die To-Go- und Bestellkultur ein, wir haben halt auch immer mehr Single-Haushalte. In Großstädten sind das zum Teil schon über 50%. Und da wird natürlich viel, viel weniger gekocht, sondern eben mal zwischendrin lieber schnell was gesnackt auf dem Weg oder was bestellt nach Hause. Und zwar auch immer genau das, worauf man gerade Lust hat. Ja, also auch hier dieses Individualisierungsprinzip. Und die dritte Großtendenz, würde ich jetzt mal sagen, Essen wird ja auch mehr und mehr zu einem Fetisch und Statussymbol. Ja? Also für die einen ist dann eben der Fetisch, dass sie genau das ihrem Körper zuführen, was sie wollen, ja, und das, was der braucht, also Low Carb oder jetzt besonders laktosefrei, glutenfrei. Und für die anderen ist das aber auch, sie jagen immer diesem besonderen Erlebnis hinterher. Also jetzt irgendwas ganz Abgefahrenes essen, jetzt in dieses ausgefallene Restaurant einen Tisch dort zu bekommen.
Interessant. Ich würde ja denken, dass in Zeiten von Inflation und knapper Kassen sowieso mehr zu Hause gekocht und gemeinsam gegessen wird. Ist es vielleicht auch so, dass Menschen, die weniger Ressourcen zur Verfügung haben, sowieso viel selbst kochen und dann eben auch gemeinsam essen?
Kommt sehr drauf an. Also in Familienhaushalten stimmt die Beobachtung, da wird tatsächlich mehr gekocht und auch gemeinsam gegessen. Also aktuelle Barmer-Studie habe ich gerade gefunden mit der Sarah-Wiener-Stiftung zusammen von 2025. Also knapp die Hälfte kocht tatsächlich in Familienhaushalten noch täglich und isst auch täglich. Also, dass man sich mindestens einmal zusammen irgendwo am Tisch trifft. Das ist übrigens das Abendessen dann vor allem als gemeinsame Mahlzeit. Und gleichzeitig aber eben bei Jugendlichen auch die Tendenzen zum ja zeitlich in Grenzen essen zu oder Dauersnacken, könnte man da auch sagen, ja, die sich dann halt zwischendrin mal gerne irgendein auf Insta gehyptes Croissant-Pizza-Stückchen oder ein Matcha-Latte gönnen. Und bei den Single-Haushalten sehen wir auch überall, ist eben auch dieses Bestellen und To-Go einfach sehr, sehr, sehr groß. Ne? Ich habe kürzlich einen Single kennengelernt, der ist jetzt mit einer Freundin von mir zusammen, aber der war seit 3 Jahren zum ersten Mal wieder im Supermarkt gestanden, ja, mit ihr. Der hatte einfach 3 Jahre lang nicht eingekauft, nicht gekocht, weil er nur bestellt hat.
Unglaublich. Individualisiertes Speisen, schnell zwischen 2 Terminen, abends beim Streaming, hat ja auch mit dem Phänomen Einsamkeit zu tun. Was denkst du?
Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Wenn das die Regel ist, stelle ich mir das auch echt, schade, es ist traurig. Ich für meinen Teil, weil ich oft genug irgendwo in großer Runde sitze oder in der Family, bin auch manchmal ganz happy, wenn ich alleine essen darf, weil ich mich dann auch sehr, sehr gerne wirklich richtig bewusst auf den Teller und den Geschmack konzentriere. Ja, aber das ist natürlich dann vielleicht eben eine Ausnahme für mich.
Die Abwechslung macht es und auch die muss man sich ja leisten können. Essen ist ja auch mehr als Essen, mehr als die Zufuhr von Nahrung, die biologisch wichtig ist für uns, um unseren Körper am Leben zu erhalten. Welche Funktion, welches Potenzial hat Nahrungsaufnahme denn für uns Menschen noch?
Ich habe es ja vorher schon mal kurz erwähnt, es hat natürlich auch eine wichtige soziale Funktion, das Essen. Es ist für mich neben Kalorienzufuhr und Genuss wirklich mit das Wichtigste. Wenn wir gemeinsam essen, dann lernen wir einfach Rücksicht zu nehmen auf die anderen. Ja? Man kann nicht einfach so viel nehmen, wie man will. Wir müssen uns arrangieren, wir müssen uns in Toleranz üben, weil es vielleicht auch was gibt, was ich mir selber nicht jetzt irgendwie wünsche gerade oder kochen würde. Gerade ja, gestern habe ich einen Bohneneintopf gemacht, haben beide Kinder irgendwie so das Gesicht verzogen und dann haben sie probiert und haben es dann doch irgendwie ganz gut gefunden. Also das lernen wir dabei alles, ja. Gibt auch ein schönes Ergebnis. 76% aller Franzosen geben an, dass sie bei einer Essenseinladung schon mal etwas gegessen haben, was sie gar nicht mögen. Aber gleichzeitig ist so eine Erfahrung ja auch wichtig.
Ja, absolut. Und davon träumen ja auch viele. Das Ideal, an einem großen Tisch stundenlang mit Familie oder Freunden zu sitzen, zu essen, zu trinken. Ja, woran liegt das, dass Menschen davon träumen, es aber doch nur selten verwirklichen?
Ja, die naheliegende Antwort, klar, wir träumen davon, aber die Realität macht uns dann immer wieder einen Strich durch die Rechnung angesichts all der Herausforderungen, also wenig Zeit, dann Zeit, die wir möglichst effizient nutzen wollen, ne? Und irgendwie scheint es uns dann doch nicht so wichtig zu sein. Und zum anderen, heutzutage mit dem Essen ist das ja wie bei Netflix oder in der Mediathek, ja, statt gemeinsam sich vielleicht irgendein langweiliges Programm oder ein langweiliges Essen irgendwie reinzuziehen mit anderen, können wir ja jederzeit ganz individuell das uns nehmen, worauf wir gerade Lust haben. Und das scheint auch einen großen Reiz auszuüben.
Ein paar Gründe, die für das gemeinsame Essen sprechen, hast du ja schon genannt, Tina. Was spricht denn noch dafür, eher in Gesellschaft als allein zu essen? Ich kann mir vorstellen, dass man gemeinsam auch gesünder, also besser ist.
Ja, du nennst ein wichtiges Stichwort, Gesundheit, ja. Es ist gar nicht so sehr die Zutaten, warum es gesünder ist. Es geht eher darum, in Gemeinschaft esse ich langsamer, ja. Ich stopfe nichts in mich rein, gedankenlos. Ich teile, ich unterhalte mich da. Ich bin bewusster vielleicht auch beim Essen. Ich esse zu festen Zeiten. Also interessantes Ergebnis. Die Nationen, die am wenigsten Zeit am Tisch zusammen verbringen, haben statistisch die höchste Rate an Übergewichtigen, ja. Also ich sag mal Beispiel USA, Mexiko.
Ist denn die Frage, welchen Wert gemeinsames Essen hat, auch ein kulturelles Phänomen? Denn in anderen Ländern, etwa in Spanien, wird es ja eher vermieden, allein zu essen, obwohl es ja auch da überall Fastfood-Ketten gibt, oder?
Richtige Beobachtung. Also ich bin häufig in Spanien, weil mein Mann Spanier ist. Das sind immer größere Tischrunden, ja. Also sowohl in Restaurants als auch in der Familie, obwohl die statistisch zum Beispiel weniger Kinder haben als wir, ja. Aber da treffen sich auch jung und alt. Da kommen auch irgendwie alle möglichen Schichten da zusammen. Das, was bei uns früher noch ein bisschen die Kneipe geleistet hat, da gibt es ja auch einen Kneipen. Sterben leider. Ja, hat Hintergrund auch ein bisschen was mit katholisch und protestantischen Ländern zu tun. Also in protestantischen Ländern überwiegt tatsächlich so eine individualistische Auffassung von Ernährung. Also was will ich jetzt gerade, was braucht mein Körper? In katholisch geprägten Ländern, wo Spanien dazu gehört, da geht es eher so um Teilen, Genuss und Tradition.
Als Gastrokritikerin an dich noch die Frage, welche Foodtrends erkennst du denn gegenwärtig in puncto Tischkultur? Siehst du da Phänomene, die mehr Besinnung auf gemeinsame Tischkultur zeigen? Oder ist eher das Gegenteil der Fall?
Nee, also ich will das jetzt weniger am Familientisch festmachen als am Tisch in der Gastronomie, im Restaurant, weil ich mich da eben gut auskenne. Wenn ich mir so die Neugründungen angucke im Moment in der Gastronomie oder auch die Läden, die erfolgreich sind, das sind alles so niedrigschwellige Konzepte, wo man mal wieder in größerer Runde am Tisch sitzt und verschiedene Teller teilt. Da ist dann nicht so sehr der Fokus auf dem einzelnen Teller, sondern da gibt es dann so verschiedenes Kleinigkeiten, die jeder sich auch leisten kann. Mal ein paar Fladenbrote, mal ein paar Pickles oder auch einen Fisch, wo man dann zusammen jeder irgendwie snackt sozusagen. Da geht es ums Soziale. Da steht das Soziale im Vordergrund, ja. Nicht so sehr der Teller. Und eine andere Beobachtung, die ich auch mache und für ganz wichtig halte, habe ich auch schon gesehen in Restaurants, Verbot von Smartphones am Tisch. Ich finde, das sollte sich eigentlich auch generell durchsetzen. Also wirklich, dass man wieder mehr in Kontakt tritt mit seinem Essen und mit dem Gegenüber.
Unbedingt. Das sollte sich an allen Tischen durchsetzen, wenn du mich fragst. Die Gastrokritikerin Tina Hütte mit einem Plädoyer für das gemeinsame Essen. Danke dir.
Danke dir.
So, und jetzt ist Schluss mit dem Essen. Und wenn alles aufgegessen ist und die Stimmung so richtig in Fahrt gekommen ist, darf auch getanzt werden. Ich möchte Ihnen hier noch unseren Echtzeit-Serien-Podcast empfehlen mit ganz vielen neuen Klassik-Drastisch-Folgen. Finden Sie wie auch weitere Echtzeit-Episoden in der Deutschlandfunk-App. Zum Beispiel zum zeitgemäßen Putzen oder zu Schamgefühlen. Unsere nächste Ausgabe werden wir übrigens nur dem Träumen widmen. Ich freue mich schon. Mein Name ist Mandy Schielke. Machen Sie es gut.